Wir gehen jetzt dann gerade zur Predigt über. Wir haben heute einen Gast hier. Sammy, herzlich willkommen, komm doch gerade nach vorne. Das ist der Sammy aus dem Connect Zofingen. Danke vielmals, dass du da bist. Mega cool. Ich nehme an, du wirst dann selber noch zwei, drei Worte zu dir sagen. Aber ich habe gedacht, ich stelle dir noch schnell drei Fragen, wo du dich gerade ein bisschen vorstellen kannst. Nämlich die erste ist, bist du Jäger oder Sammler?
Wir haben gerade letzte Woche diskutiert, dass wir viel zu viel Plunder haben. Von dort müsste ich, glaube ich, sagen, ich bin ein Sammler.
Buch oder Film?
Buch.
Kopfmensch oder Bauchmensch?
Klar Kopfmensch.
Klarer Kopfmensch. Also, herzlich willkommen, Sammy.
Danke.
Schön, mal. Bist du da.
Es ist mir eine grosse Freude, heute hier bei euch zu sein. Wie ihr Adi mich schon vorstellt, mein Name ist Sammy Lauterburg. Wie ihr vielleicht gehört, komme ich aus Zürich, auch wenn ich jetzt im Aargau wohne. Ich bin 32 und im Connect angestellt als pastoraler Mitarbeiter. Ich habe das Büro von Frank übernommen im Connect. Ich bin 100% angestellt, habe vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, gestern ist es ein Jahr her, als meine Anstellung angefangen hat, bin ich angestellt. Ich habe letzten Sommer mein Theologiestudium abgeschlossen und das ist meine erste Anstellung im vollzeitlichen oder hauptamtlichen Dienst, wie auch immer das man dann nennt. Und ich habe sozusagen die Ehre, mein einjähriges Jubiläum als pastoraler Mitarbeiter zu feiern an diesem Sonntag. Meine Gemeinde hat nichts von mir. Mit Lenzburg verbindet mich einiges. Und zwar habe ich vor bald 8 Jahren auf Schloss Lenzburg meine Hochzeit gefeiert. Ich habe hier ein Foto mitgebracht, was 8 Jahre und ein Bart ausmachen kann. Ich weiss, ich sehe aus, als wäre ich 15. Dass wir auf dem Schloss geheiratet haben, war so der Traum von meiner lieben Frau, der Michelle. Das haben wir uns geleistet und mein Traum war eine Dampfzugfahrt, auch das haben wir uns geleistet. Nachher haben wir kein Geld mehr bekommen. Alle, die geheiratet haben, heiraten ist teuer. Ich sage immer, nachher wird das Leben günstig, da ist nur noch eine Wohnung. Wir haben eigentlich geheiratet und ein Jahr später angefangen zu studieren und bis jetzt sind wir nicht fertig geworden. Bevor uns war die Zeit her immer am Studieren gewesen. Eines meiner Hobbys ist Tauchen. Im Jahr 2014 haben Michel und ich einen Tauchkurs angefangen. Wir sind in die Tauchbasis gegangen, haben uns angemeldet für den Tauchkurs. Und am nächsten Tag hat es angefangen. Theorielektionen und nachher sind wir natürlich auch ins Wasser gegangen, die ganze Sache auch noch praktisch anschauen. Und wir haben mit diesem Buch gelernt tauchen. Darauf steht Open Water Diver Manual. Das ist das Theoriebuch vom ersten Tauchkurs. Und es ist sehr wichtig, dass das, was in diesem Buch steht, richtig ist. Weil, auch wenn wir nicht alles gelesen haben in diesem Buch, wir haben auch mit dem DVD oder der Lehrer das etwas erklärt, ist der Inhalt von diesem Buch schlussendlich das Entscheidende gewesen, was Tauchen angeht. Weil ein Tauchunfall auf 20 Meter tief ist nicht ganz ungefährlich. Das heisst, es ist sehr wichtig, dass das, wo wir uns darauf das Tauchen darauf basieren, nämlich auf den Inhalt von diesem Buch, dass das stimmt. Das Buch selber ist natürlich nicht so wichtig, sondern der Inhalt. Und die Frage ist natürlich, woher haben wir jetzt das Buch bekommen? Ja, das ist nicht schwierig herauszufinden. Der Lehrer hat es uns gegeben, der Lehrer hat es von der Tauchorganisation gehabt und die haben es zusammen mit Wissenschaftlern geschrieben. Viel spannender ist doch die Frage, woher kommt denn das Buch? Woher kommt denn die Bibel? Ist sie vom Himmel geht? Holst du davon?
Ja. Entschuldigung.
Danke dir vielmals. Das, ja, und Scherben wollen wir ja auch nicht. Woher kommt die Bibel? Ist sie vom Himmel geht? Hat sie uns Gott so auf einem Wülchli oben runter geschickt oder haben sie nicht gleich Menschen geschrieben? Dem Thema möchten wir uns heute nähern. Woher kommt die Bibel? Der Titel, den ich über die Predigt gesetzt habe, ist «Vom Himmel gefallen». Und ich glaube, die Frage, woher das Bibel kommt, ist eine wichtige Frage. Und genau wie beim Tauchbuch ist auch bei dieser Bibel sehr wichtig, dass der Inhalt stimmt. Wenn wir sagen, wir bauen unser Glauben auf das Buch, es geht nicht ums Buch, im Sinne von das, was wir anlangen, sondern es geht um den Inhalt. Und genau wie beim Tauchbuch ist es sehr wichtig, dass wir wissen, woher kommt es und ist es dann vertrauenswürdig? Können wir unser Glauben wirklich auf das, was da drin steht, berufen oder ist es nicht einfach ein antikes Buch, das Menschen geschrieben haben? Ist das Buch dann vom Himmel gefallen? Jetzt habe ich euch noch ein Foto vorenthalten, wo wir am Tauchen sind. Und wir kommen zu unserer ersten Bibelstelle. Die Bibel selber sagt über sich schon etwas darüber aus, wie sie entstanden ist. Im 2. Timotheus 3,16 heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Okay? Und im 2. Petrus 1,21 heißt es, anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Also, die Bibel sagt also, sie sei von Gott. Die Bibel sagt, Menschen haben geführt vom Heiligen Geist oder inspiriert vom Heiligen Geist die Bibel geschrieben. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. In einer anderen übersetzt heißt das eigentlich, sie ist von Gottes Geist eingehaucht, inspiriert. Das klingt gut. Und vielleicht glauben wir das auch, aber ist das nicht ein Zirkelschluss? Wenn die Bibel sagt, sie sei von Geist Gottes eingehaucht, das wäre ja wie wenn ich würde behaupten, alles, was ich sage, entspricht dem Willen vom Bundesrat. Das kann ich noch lange behaupten. Stimmt es denn, wenn es stimmt, wenn sie überprüfbar ist. Wenn die Bibel von sich selber behauptet, sie sei aus dem Geist Gottes gehaucht, ist das ein Zirkelschluss. Die Bibel sagt es von sich selber und für behaupten kann man vieles. Die Frage, woher die Bibel kommt, ist also wirklich sehr entscheidend. Wir kommen auf die zwei Bibelstellen zurück. Und ich persönlich glaube natürlich absolut, dass es stimmt. Aber wir schauen uns das gemeinsam an. Und die Frage ist auch, ist die Bibel ein Menschenwort oder ist sie Gottes Wort? Haben sie jetzt Menschen geschrieben oder hat es Gott geschrieben? Wir schauen drei Fragen heute miteinander an. Die erste Frage ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Oder eben, hat sie einfach Menschen geschrieben? Die zweite Frage ist ja, okay, jetzt ist sie vielleicht Gottes Wort, aber das ist ja doch auch schon 2000 Jahre alt. Ist sie nicht verfälscht worden? Und die dritte Frage ist, gibt es nicht noch andere Bücher, wo in die Bibel gehört. Im 2. Petrus 1,21 heißt es, vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet im Auftrag Gottes geredet. Gott hat mit einer ganz kleinen Ausnahme, nämlich der 10 Gebote, die Bibel nicht selber geschrieben. Er ist nicht angeguckt und hat Papier und Federn genommen und hat die Bibel geschrieben. Sondern er hat dazu Menschen gebraucht. Er hat Menschen dazu inspiriert. Er hat sie dazu angeleitet. Er hat sie benutzt, gebraucht. Das heisst, natürlich glauben wir, Gott redet durch sein Wort. Und Gott hat durch Menschen durch die Bibel geschrieben. Und ich bin der festen Überzeugung, es steht nichts in der Bibel, was Gott nicht wollte. Aber es ist auch nicht so, dass die Menschen wie ein Roboter gewesen sind und einfach geschrieben haben, sondern Gott hat dazu Menschen gebraucht. Er hat sie inspiriert. Jetzt löst aber das immer noch nicht den Zirkelschluss aus, weil, wie gesagt, ich kann auch behaupten, alles, was ich sage, entspricht dem Willen vom Bundesrat. Woher wissen wir, dass die Menschen, die sagen, sie sagen von Gottes Geist inspiriert, wirklich von Gott inspiriert und es nicht einfach behauptet? Wir können nicht im wissenschaftlichen Sinn beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir können nicht hingehen und Schriftanalyse machen und sagen, jawohl, da ist der Geist Gottes dahinter. Aber wir haben starke Hinweise, dass die Menschen das nicht einfach blind behaupten. Ich möchte mit uns drei so starke Hinweise anschauen. Und das erste ist, ganz einfach gesagt, das Buch hat einen roten Faden. Es sind 66 Bücher von verschiedensten Autoren und sie widersprechen sich nicht. Es gibt ein Gesamtbild von Gott. Es gibt eine Geschichte, die sich durchzieht, obwohl die meisten Autoren sich gar nicht gekannt haben. Dass 66 Bücher von verschiedenen Autoren geschrieben werden und es ist gerade am Schluss auf. Das ist menschlich sehr unwahrscheinlich. Das ist nämlich über mehrere Jahrtausend geschrieben worden. Der zweite starke Hinweis ist, es ist in der Bibel gibt es Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, die ein Mensch nicht machen kann. Ein ganz aktuelles und ein spannendes Beispiel ist das Kapitel 53 im Buch Jesaja. Kapitel 53 im Buch Jesaja ist eine spannende Prophezeiung über das Leben von Jesus. Wenn wir das zusammen aufschlagen, die mögen, wenn wir dort ab Vers 3 lesen, aber er hat unsere Krankheit getragen und unseren Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünde zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn wir Christen die Verse hören, dann erinnert uns das automatisch ziemlich schnell an Jesus. Aber die Stelle ist geschrieben worden Jahrhunderte vor dem Leben von Jesus. Und das Interessante ist, man hat 1947, so sagt die Legende, hat ein Hirtenbub oberhalb vom Toten Meer in einer Höhle Tonkrüge gefunden mit Schriftrollen drin. Die Schriftrollen sind der archäologische Sensationsfund vom letzten Jahrhundert, wenn nicht sogar vom Jahrtausend gewesen. Man nennt die Rollen heute Qumran-Rollen. Und eine Rolle, die man gefunden hat, ist die grosse Jesaja-Rolle. Ich habe euch da ein Foto mitgebracht von dieser Rolle. Das ist 7,5 Meter lang. Und das Interessante an dieser grossen Jesaja-Rolle ist, sie enthält das vollständige Buch Jesaja. Und es stimmt bis auf Kommafehler überein mit anderen Schriften, die man hat vom Buch Jesaja. Und um den Sensationsfund ein bisschen genauer zu erklären, habe ich uns einen Zeitstrahl gemacht. 1947 hat man das Buch der grossen Jesaja-Rolle gefunden. Bis dahin ist das älteste, vollständig erhaltene Buch Jesaja aus dem Jahr 1008 gewesen. Das war irgendeine Jerusalemer Sammlung, wo man das ganze Buch Jesaja hatte. Das ist das älteste Stück, gewesen, das ganze Buch Jesaja enthalten hat. Und dann hat man die grosse Jesaja-Rolle analysiert und sie ist datiert worden auf den Steg 200 Jahre vor Christus. Das heisst, man hat auf einen Augenblick 1200 Jahre älteres Buch, ganzes Buch Jesaja gehabt. Bis 1947 ist man davon ausgegangen, das älteste Schriftstück des ganzen Jesaja enthalten ist im Jahr 1008. Und dann findet man die Jesaja-Rolle und merkt, es gibt 1200 Jahre ältere Abschrift von dem Buch Jesaja. Der Jesaja selber hat nochmals ein paar Jahrhunderte vorne gelebt, aber das ist die älteste Abschrift, die wir haben. Und es hat sich in diesen 1200 Jahren so gut wie nichts geändert. Obwohl es von Hand abgeschrieben worden ist, hat sich nichts geändert. Und was aber auch spannend ist, in diesen 1200 Jahren war auch das Leben von Jesus gewesen, um das Jahr Null. Das heisst, bis 1947 haben die Leute behauptet, ja, der Jesaja 53, den haben die Christen einfach im Nachhinein dazu geschrieben. Die haben im Nachhinein einfach reingeschrieben, dass da einer für unsere Sünde durchbohrt wird. Die Prophezeiung ist nicht vor Jesus geschrieben worden. Und 1947 hat man die Schriftrolle gefunden und gemerkt, das kann nicht sein. Das ist jetzt ein kleiner wissenschaftlicher Exkurs ist aber höchst spannend und dort sind Menschen, die sagen, es gibt keine Prophezeiung in der Bibel, ein bisschen vor den Kopf stoßen, weil mindestens 200 Jahre vor Christus ist das schon auf dieser Rolle gestanden. Und Jesaja selber hat noch viel früher gelebt und hat darüber prophezeit, was mit Jesus passieren wird. Und der Jesaja hat nicht wissen, wie das mit Jesus genau abläuft. Die Bibel enthält Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Nicht alle sind so einfach zum Deuten oder nicht so deutlich wie Jesaja 53. Es gibt auch Prophezeiungen, die man erst viel später checkt, jetzt haben sie sich vielleicht erfüllt. Das ist für mich der zweite Hinweis, warum die Bibel Wort Gottes ist. Und der dritte Hinweis ist, die Bibel ist wirksam. Das Christentum ist bis heute die grösste Religion auf der ganzen Welt. Es tun sich mehr Menschen zum Christentum bekennen als zu jeder anderen Religion. Und ganz viele Menschen, ich denke, viele unter euch auch, haben erlebt, wie Gott durch die Bibel durch ihr Leben verändert. Vielleicht hast du mal einen Vers gelesen und er hat dich angesprochen, hat in einer Situation Trost gegeben. Oder du bist sogar überführt worden durch etwas, wo in der Bibel gestanden ist. Die Bibel ist wirksam. Und selbst wenn du heute da sitzt und du sagst vielleicht, ja, die Bibel ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch, möchte ich dir sagen, dein Glaube basiert sehr stark auf diesem Buch. Und meine Überzeugung ist, dass jeder Prediger und jeder Worshipleiter, der es ernst meint, sollte auch das, was er predigt oder singt oder Lieder schreibt, am Wort Gottes prüfen. Das Wort Gottes ist das, was Veränderung schenkt. Das ist ein Hinweis darauf, dass es eben nicht einfach ein Menschenwort ist. Weil kein geschriebener Brief von irgendeinem Mensch hat die gleiche Veränderung gebracht in die Welt, wie das Wort, wie das Buch. Die zweite Frage, die wir uns annähern möchten, ist ja, ist denn die Bibel nicht verfälscht worden? Jetzt, okay, sie ist geschrieben als Gottes Wort. Aber ist sie nicht verfälscht, die letzten 2000 Jahre? Wer von euch kennt das Telefonspiel? Man sitzt so in einem Kreis und dann flüstert man an einem Ecke etwas rein und es geht so rundherum und am Schluss kommt ganz sicher etwas anderes raus, als man am Anfang gesagt hat. Und jetzt müssen wir uns bewusst sein, der Buchdruck gibt es seit 500 Jahren. Kopiermaschinen, ich weiß auch nicht, seit 60 Jahren, weiß gar nicht genau. Vorher hat man die Bibel von Hand abgeschrieben. Das Neue Testament ist 1500 Jahre lang von Hand abgeschrieben worden. Also die Frage, ob die Bibel nicht verfälscht worden ist, ist durchaus berechtigt. Und ist auch nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Warum ich aber glaube, oder warum ich überzeugt bin, dass die Bibel eben nicht verfälscht worden ist, wie wir uns da sicher sein können, möchte ich anhand von einem kleinen Beispiel erklären. Stellt euch vor, ihr schreibt meiner lieben Frau einen Liebesbrief. Jetzt, wer kann bezeugen, dass der Liebesbrief echt ist? Ja, meine Frau und ich. Und wenn wir jetzt in 50 Jahren würden, sagen wir mal, eine Abschrift von diesem Liebesbrief finden, dann könnten vielleicht auch wir zwei, wenn wir den noch leben, bezeugen, das ist ein echter Liebesbrief von mir. Und vielleicht noch unsere Kinder, wo die dann zurückrekonstruieren und sagen, ja, das kommt jemand an, das würde jemand passen, das stimmt. Vielleicht haben wir sogar mal darüber von dem Brief erzählt, wie auch immer. Aber spätestens in 100 Jahren hat niemand mehr Möglichkeit, zu herauszufinden, ob das jetzt echt ist oder nicht. Hat ja auch keine Relevanz, es ist ja nur ein Brief zwischen uns zwei. Jetzt stellt euch vor, ich wäre der Prinz William. Und ich hätte der Kate einen Brief geschrieben. Und aus irgendeinem Grund kommt der Brief an die Boulevardpresse. Und es wäre jetzt vielleicht nicht einfach nur ein schnulziger Brief, sondern es steht noch irgendetwas drin, wo sogar noch interessant ist. Irgendwie wie viele Kinder ich will oder irgend so etwas. Was würde mit diesem Brief passieren? Die Boulevardpresse würde abdrucken, ganz gross. Sie würden irgendeinen Psychologen analysiert, dann die Ehe zwischen dem William und der Kate. Irgendein Schriftexperte würde die Handschrift analysieren und daraus ableiten, dass ein guter König wird oder so. Und wenn es jetzt wirklich noch etwas über die Anzahl Kinder reinstehen würde, dann könnte es sogar sein, dass die anderen nicht die Boulevardpresse davon würde berichten. Und wie wäre es denn in 50 Jahren bei diesem Brief? Wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe den Originalbrief gefunden, ich will den verkaufen für ein paar Millionen, dann wäre es relativ einfach, zu herausfinden, ob das jetzt der Originalbrief ist. Weil man findet es in den Zeitungsarchiven, man findet irgendwelche wissenschaftlichen Analysen, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Der Brief ist berühmt. Oder wird berühmt werden, vielleicht. Und das Gleiche ist mit der Bibel. Darum dürfen wir heute mit der Überzeugung sagen, die Bibel ist nicht verfälscht worden. Weil, wo die Briefe vom Neuen Testament geschrieben worden sind, sind sie berühmt gewesen. Den Menschen sind die Briefe sehr wichtig gewesen. Darum hat man sie mehrfach abgeschrieben. Es gibt von keinem antiken Schriftstück so viel Abschrift wie von der Bibel. Man hat wie der Brief von Prinz William ist auch die Bibel analysiert worden. Es gibt schon aus dem ersten Jahrhundert gibt es Sekundärquellen von der Bibel. Es gibt Briefe von Gemeindeleitern, die den Brief von Paulus zitieren. Und so können wir heute, also weder ihr noch ich, aber Wissenschaftler, die das Leben lang studieren, können heute mit einer sehr, sehr grossen Sicherheit sagen, wie der ursprüngliche Bibeltext ausgesehen hat. Die Bibel ist nicht verfälscht worden, weil sie mit einer grossen Zuverlässigkeit übersetzt worden ist. Und wir können heute auch sehr genau sagen, wann ist was dazugekommen. Und es gibt im Neuen Testament gibt es 3 längere Textabschnitte, wo man heute davon ausgeht, die sind ganz am Anfang nicht drin gewesen. Haben wir im letzten 30, 40 Jahren gemerkt, die sind ganz, ganz am Anfang nicht drin gewesen. Und der erste Textabschnitt ist das Ende vom Markus-Evangelium. In der ältesten Handschrift fehlt der Teil Markus 16, 9 bis 20. Das heisst, das Markus-Evangelium hat in den ältesten Abschriften geendet damit, dass die Frau ein leeres Grab findet und völlig verstört davonlaufen. Die Jünger treffen Jesus nicht. Und zugegeben, das ist nicht ganz unerheblich, dass im Markus-Evangelium die Begegnung zwischen dem verstandenen Jesus und den Jüngern fehlt. Aber erstens ist es sehr gut möglich, dass der Markus das Ende geschrieben hat. Weil vorhin berichtet der Markus ja darüber, wie Jesus sagt, ich werde dann auferstehen. Darum ist es eigentlich komisch, dass er kein Ende geschrieben hat. Das heisst, eine gute Annahme ist, dass Markus etwas geschrieben hat, aber es dann verloren gegangen ist und darum jemand anders aufgrund von seinen Erinnerungen etwas geschrieben hat. Und zweitens, selbst wenn der Markus wirklich mit dem geendet hätte, ändert also die Botschaft von der Bibel gar nichts. Wir haben 3 andere Evangelien, die davon berichten, wie Jesus seinen Jüngern begegnet. Es ändert an der Botschaft von unserer Bibel nichts. Die zweite Stelle, die nicht ganz sicher ist, ist das Gleichnis von Jesus und der Ehebrecherin. Das ist die Geschichte, wo Jesus die berühmten Worte sagt, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Und ja, ich finde das auch schade, dass diese Stelle grösstwahrscheinlich nicht von Anfang an in der Bibel gestanden ist. Aber selbst wenn man diesen Text rausstreichen, in modernen Übersetzungen ist häufige eckige Klammern, weil es eben vermutlich nicht drin war am Anfang, ändert auch das nichts an der Botschaft von unserer Bibel. Dass Jesus vergibt, finden wir an vielen anderen Stellen. Und dass er sagt, du zuerst den Fehler bei dir suchst, bevor du andere urteilst, auch das finden wir an anderen Stellen. Es ändert nichts an der Botschaft von der Bibel. Und die dritte Stelle, die ein bisschen länger ist, ist das Ende vom Vater Unser. Denn dein ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist vermutlich ganz ursprünglich nicht drin gestanden. Aber auch das ändert nichts an der Botschaft von der Bibel. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber das sind 3 längere Textabschnitte. Das ist doch schlimm, wenn die nicht echt sind. Ich persönlich glaube, es tut der Glaubwürdigkeit der Bibel sehr gut, wenn wir sie genau analysieren und zum Schluss kommen. Es sind nur 3 Stellen und die sind nicht entscheidend. Es gibt Menschen, die studieren ihr ganzes Leben nur daran, wie genau ist jetzt die Bibel überliefert worden. Und die sagen am Schluss, das sind die 3 grössten Probleme und eigentlich sind es gar kein Problem. So dürfen wir heute sagen, die Bibel ist zuverlässig überliefert worden. Und wir glauben auch, dass das, was Gott hat wollen, drin steht, dass das drin steht. Und die dritte Frage ist dann, ja, gibt es denn nicht noch andere Bücher, die in die Bibel gehören würden? Vielleicht haben die einen von euch in der Bibel auch die Apokryphen zwischen dem Alten und Neuen Testament. Gehören denn die jetzt dazu oder nicht? Die anderen Bibeln sind es nicht drin. Es gibt Bücher oder auch Briefe, es gibt zum Beispiel das Petrus-Evangelium, die nicht in der Bibel sind. Und die Frage, warum, ist durchaus berechtigt. Weil wir möchten ja, dass man das lesen, was auch Gott hat wollen, dass es drin steht. Und nicht einfach etwas rausstreichen, nur weil es nicht passt. Und die Frage, welche Bücher in die Bibel gehören, nennt man den Kanon der Bibel. Das ist die Liste der Bibel. Und die Kanonisierung war der Prozess gewesen, bis man diese Liste hatte. Und wir haben heute nicht Zeit, das im Detail anzuschauen, aber einfach gesagt, für das Alte Testament ist es so, Jesus hat nie mit den Juden gestritten, was eine heilige Schrift ist. Er hat mit Juden über ganz viele Sachen gestritten, aber nie darüber, diese Textstelle ist falsch oder das gehört eigentlich gar nicht in den heiligen Schriften. Und es ist historisch klar, was zur Zeit von Jesus als heilige Schriften gehalten hat. Das ist unser heutiger Alter Testament. Und weil Jesus nie mit den Juden gestritten hat, können wir eigentlich sagen, das ist das Alte Testament. Beim Neuen Testament ist es so, das Neue Testament besteht aus Schriften, die hauptsächlich von den Aposteln oder ihnen nahestehenden Personen kommen. Und im Johannes 14, 26 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wer behauptet, ein Prophet zu sein, das kommt später. Jesus hat den Jüngern gesagt, der Heilige Geist wird sie an alles erinnern, wo er ihnen gesagt hat. Und das überlesen wir so schnell. Und das ist auch eine Stelle, die in erster Linie nicht an uns gesagt hat. Jesus hat das nicht uns gesagt in erster Linie, sondern seinen Jüngern. Und er hat ihnen damit eigentlich den Auftrag gegeben, der Heilige Geist wird euch befähigen, um das aufzuschreiben, was er gesagt hat. Und das Eindrückliche ist, dass das Schreiben vom Neuen Testament für sich in Anspruch nehmen, das Wort Gottes zu schreiben. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 14, 37, wer behauptet, ein Prophet zu sein oder meint, von Gott, vom Geist begabt zu sein, der soll erkennen, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Der Paulus ist sich absolut sicher gewesen, dass das, was er schreibt in seinen Briefen, dass das Wort Gottes ist, dass das die Bibel ist. Auch wenn es damals noch nicht so geheißen hat. Weil er von Jesus persönlich als Apostel berufen worden ist. Es gibt im Neuen Testament sogar, wie der Petrus auf den Paulus verweist. Wir lesen das im 2. Petrus 3, 15 bis 16. Und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Das hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Und dies in all den Briefen, in denen er sich dazu äußert. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen, das tut jedem Theologiestudent gut, und wissende, unsichere Menschen werden ihren Sinn verdrehen und entstellen. So werden sie es auch mit den anderen Schriften machen. Der letzte Satz überlassen wir sehr schnell. Der Petrus setzt dort Briefe von Paulus auf die gleiche Ebene wie die anderen Schriften. Und damit ist das Alte Testament gemeint. Das heisst, der Petrus hat für ihn ist klar gewesen, das, was der Paulus schreibt, ist genauso richtig und wichtig wie das, was im Alten Testament steht. Und nach dies nach, in den ersten Jahrhunderten, haben die Kirche all die Briefe akzeptiert, die geschrieben worden sind. Auch die Evangelien sind ursprünglich Briefe gewesen. Und irgendwann hat man dann die Liste niedergeschrieben. Hat man eine Liste aufgeschrieben von diesen Büchern vom Neuen Testament, die man akzeptiert. Und wir haben heute zwar nicht Zeit, um jedes Buch einzeln anzuschauen, aber wir dürfen uns bewusst sein, dass Gott ist treu. Und er hat dafür gesorgt, dass wir heute die Bücher in der Bibel haben, die er hat wollen. Und es ist nicht einfach ein blinder Glaube, wo wir uns darauf verlassen müssen, sondern man kann das auch nachprüfen. Und letztlich ist es das Werk vom Heiligen Geist, wo das gewirkt hat. Das kennen wir heute auch. Wenn du zum Beispiel mal im Internet nach einem Judas-Evangelium suchst, dann findest du das im Internet. Und den meisten Christen geht es so, wenn sie das lesen, merken sie, das ist nicht Wort Gottes. Weil es eben nicht inspiriert ist, weil eben es nicht von Gottes Geist eingegeben ist. So haben auch wir das Werk vom Heiligen Geist, kann in uns wirken, wo wir die Unterscheidung machen können, wie es die Christen in den ersten Jahrhunderten gemacht haben. Eine spezielle Position haben die Apokryphen. Apokryphen sind Schriften wo hauptsächlich die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament behandelt. Und der Luther hat einmal gesagt, Apokryphen sind nicht Wort Gottes, aber nützlich. Warum wir glauben, wir evangelischen Christen, glauben, dass sie nicht Wort Gottes sind, ist erstens, sie nehmen für sich das gar nicht in Anspruch. Die Schriften verstehen sich als Geschichtsbücher und nicht als heilige Bücher. Das jüdische Volk hat sie auch nie als Wort Gottes anerkannt. Wie schon gesagt, zu Zeiten von Jesus hat man nicht darüber gestritten, ob sie Apokryphen dazugehört oder nicht. Das war gar keine Diskussion. Und Jesus und auch die Autoren des Neuen Testaments haben sie nicht als heilige Schrift anerkannt. Und das Letzte ist, und das ist vielleicht eigentlich auch etwas sehr Entscheidendes, ihre Lehren stimmen nicht mit dem Rest der Bibel überein. Der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel durchzieht, die Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt, die stimmt nicht überein mit dem, was in der Apokryphe steht. Ich bin überzeugt, wir können unserer Bibel vertrauen. Und sie ist zwar nicht vom Himmel gefallen, aber sie kommt gleich vom Himmel. Ich fasse kurz zusammen. Wir können der Bibel vertrauen, weil sie Gottes Wort ist, auch wenn er dazu Menschen gebraucht hat. Weil die Bibel nicht verfälscht worden ist und weil die Bücher drin sind, wo Gott hat wollen, dass sie drin sind. Und Gott hat uns die Bibel geschenkt und er möchte, dass wir ihr vertrauen. Das heisst aber genau nicht, wir sollen unseren Kopf abschalten, wenn wir sie lesen. Und ich möchte dir Mut machen, vertrau du der Bibel. Wenn dich jetzt das, was ich erzählt habe, noch nicht ganz überzeugt hat und du das möchtest genauer wissen, dann möchte ich dir Mut, geh dieser Sache nach. Weil es ist entscheidend, ob du weißt, ob du diesem Buch kannst vertrauen oder nicht. Es ist entscheidend, dass du für dich zum Schluss kannst kommen, doch, das Wort Gottes, das ist für mich Wort Gottes und ich vertraue dem. Du darfst gerne am Anschluss auf mich zukommen, ich kann dir noch Büchertipps geben oder auch noch Fragen beantworten, so gut ich das kann. Aber wenn du merkst, es klingt spannend, aber eigentlich, ich muss es ganz, ganz genau wissen, dann geh dem nach. Und wenn du jetzt aber sagst, doch, ich vertraue dieser Bibel, sie ist Gottes Wort, dann soll doch das auch Auswirkungen haben in unserem Leben. Wenn wir glauben, das Wort ist Gottes Wort und Gott redet durch die Bibel zu uns, dann soll es Auswirkungen haben in unserem Leben. Dann sollen wir doch in diesem Buch lesen, dann soll doch das Buch unseren Alltag prägen. Und ich glaube, wir Christen behandeln das Buch manchmal ein bisschen falsch. Ein bisschen, als wäre es nur ein Stück Literatur. Es hat mal jemand gesagt, und das war kein Christ, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Weltfrieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Das hat der Mahatma Gandhi gesagt. Ich glaube, in diesem Buch hat es mehr Potenzial, als wir glauben zu haben. Und ich möchte uns Mut machen, die Bibel ernst zu nehmen und ihr zu lesen. Und wenn sie Gottes Wort ist, dann soll sie unseren Alltag und unser Leben prägen. Im Anschluss an Gottesdienst wird auch das Ministry-Team wie immer da sein, wo ihr auch gerne könnt sagen, wenn ihr etwas möchtet, noch mit ihnen bereden, könnt ihr auf sie zugehen. Und ich tue jetzt zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für das Wort Gottes, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für die Bibel, die du uns geschenkt hast. Und Vater, auch wenn wir nicht immer alles verstehen und auch wenn wir nicht alles können wissen, so haben wir gleich erkannt, dass es dein Wort ist, das zu uns redet. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns ein neuer Hunger ist für dein Wort. Dass wir dürfen von deinem Wort begeistert sein. Dass wir dürfen es mit Freude und mit Liebe lesen und dass es unseren Alltag prägen darf. Und ich bitte dich auch gerade für alle, die sagen, hey, ich muss es ganz genau wissen, ich habe noch Fragen daran. Danke, dass du mit ihnen den Weg gehst. Dass dein Wort überprüfbar ist. Dass wir nicht mehr blind vertrauen, sondern dürfen wissen, es hebt auch einer genauen Überprüfung stand. Danke, Vater, dass wir dürfen unser ganzes Leben dir anvertrauen und dass dein Wort das ist, was uns prägt und weiterführt. Amen.